Sie hören, wofür es sich zu losen lohnt. Ein Podcast über Schauspiel und wenn Träume auf die Realität treffen. Mein Name ist Stefanie Schönfeld. Ich bin Schauspielerin. Nach 18 Jahren Festengagement gehe ich ab jetzt in die Freiberuflichkeit. Wenn ich davon erzähle, kriege ich oft das Gefühl, etwas Verbotenes zu tun. Mutig, wow, okay, jetzt, also freiberuflich in München, okay, ja. Leute, das nervt. Endlich selbstbestimmt arbeiten. Steffi, endlich, wie geil ist das denn? Das will ich hören. Was ich in der Schauspielerei liebe, sind die 5 Minuten vor dem Auftritt. Die Freude, die Angst, Kopf und Körper leer machen und öffnen für das Unbekannte. Ich existiere dann nur noch als Sinnesorgan. Und dann spüre ich diese Kraft im Herzen. Es wird gut heute. Es wird gut, gut, gut. Deswegen mache ich das. Auch in der Freiberuflichkeit. Ich wünsche allen Beteiligten toi, toi, toi.
Herzlich willkommen zu Wofür es sich zu losen lohnt.
Mein Name ist Johannes Lange.
Und mein Name ist Lisa Jobbt.
Herzlich willkommen.
Ich nehme heute mit meinem neuen Mikrofon auf. Ich hoffe, die Qualität ist besser. Und ich möchte heute auch die coole Sau sein, die einen Tipp vergibt. Johannes.
Oh.
Soll schon heute sein.
Okay.
Ja, super, dass wenn es ein bisschen langweilig wird, weil wir einfach nicht so tight vorbereitet sind, dass wir dann die coole Sau abspielen.
Ja.
Das sagt einem mal wieder keine Sau.
Endlich sagt's mal eine.
Wir werden ja oft gefragt, wie wir das eigentlich machen mit der Podcast-Aufnahme, obwohl der eine nicht da ist, wo die andere ist. Das ist ganz einfach. Stichwort Double-Ender. Man braucht dafür pro Ort 2 Geräte. Mit dem einen hört man den anderen und mit dem anderen nimmt man die Stimme auf. Das sieht dann so aus. Ich telefoniere mit einem Headset mit Johannes und nehme meine Stimme, wenn ich ihm antworte, mit meinem Handy auf. Das tue ich in einem ruhigen Raum und fummel nicht am Handy rum, damit da nicht immer so viele Störgeräusche drauf sind. Diese Tonspur schicke ich dann Johannes und der legt die dann über seine Tonspur, denn auch er hat mit mir telefoniert mit einem Headset und seine Stimme mit einem Aufnahmegerät aufgenommen. Also viel Spaß beim Nachmachen. Nee, jetzt wisst ihr, wie es geht.
Das sagt einem mal wieder keine Sau.
Endlich sagt's mal eine.
Musste übrigens alle anderen technischen Geräte leider zurückschicken, weil sie schlecht waren oder das Falsche. Gut für mein Portemonnaie. Es passt schon wieder. Wir wollten ja eigentlich über Geld sprechen.
Ja, es Geld bleibt ja auch. Ich habe über Geld auch kurz nachgedacht, denn ich habe Geld muss man nämlich so sehr mögen als freischaffender Schauspieler, Schauspielerin, dass man dem Geld auch verzeiht, wenn es mit anderen spielt oder wieder mal auf Reisen geht und sich lange nicht blicken lässt. So sehr muss man es mögen.
Das hast du gut gesagt.
Dass man das dem Geld auch verzeiht. Und ich finde, das ist verlangt viel, ne? Große seelische Reife und erwachsene Weitsicht. Aber wenn es denn mal da ist, dann streicheln und liebhaben.
Ich liebe Geld. Es ist eine Zwangsliebe. Ich wurde dazu gezwungen, es zu lieben und ich liebe es. Und
ja.
Ich sollte es aber noch mehr lieben, weil wenn man sein Geld wirklich liebt, dann achtet man auch besser auf es, statt es wie, ich glaube, Karl Lagerfeld gesagt hat, statt es so zu machen, wie er gesagt hat. Und das ist tatsächlich eher meine Methode. Man soll das Geld mit beiden Händen zum Fenster rauswerfen, damit es zur Tür wieder reinkommt.
Das würde mich mal interessieren. Ja, das ist...
Das kannst du dir aber auch nur leisten, wenn du viele Töpfe hast.
Ja, viele Töpfe.
Aus denen du schöpfst.
Ja, weil ich die Empirik, die dahinter steckt, die ist mir auch noch nicht so ganz klar, natürlich. Ne? Aber es klingt gut. Und ich finde auch so der Vorgang, der sieht auch so... Man sieht ja auch... Ich sehe gleich so eine ältere Gasse, so eine mittelalterliche Gasse. Und man schmeißt so Geld raus und es klopft dann unten an der Tür, an so eine alte Holztür. Man sieht da kein Gebäude mit einem Fahrstuhl oder so. Vielleicht teils.
Nee, das ist so eine Holztür und diese ganzen kleinen Scheine.
Bak, bak, bak. Genau,
hey,
genau.
Einlass. Hä? Na nu, wer ist denn da? Und dann kommt das Geld zur Tür wieder herein.
Ja. Ja, mit Stock und Melone.
So stelle ich mir das auch vor.
Ja, genau.
Ja.
Nach langer Weltreise und hat viel zu erzählen und dich aus der einen oder anderen Patsche herauszuholen. Wie gesagt, man muss dem Geld treu bleiben, auch wenn es sich lange nicht blicken lässt.
Apropos Patsche, sag mal, mach doch hier mal die Top-of-the-Pop-Liste, worüber du heute sprechen möchtest. Es sieht ja so aus, dass sich jetzt die Kontaktbestimmungen ein bisschen lockern hier in Bayern für den Mai.
Mhm.
Der Mai steht unter dem Stern der Lockerungen. Und ich muss sagen, ich möchte eigentlich mal darüber sprechen, worüber du sprechen möchtest.
Ich muss dazu auch sagen, wir haben uns auch tatsächlich verausgabt über die Schauspielschul-Feature-Trilogie, dass wir uns jetzt ja auch, und das war schön, weil das war so eine Reise in die Vergangenheit und in der Gegenwart ist eigentlich branchenmäßig einfach nichts passiert. Ne? Ich würde gerne darüber sprechen, wie es, was du so vorhast, beziehungsweise was ich so vorhabe, aus diesem Winterschlaf oder aus diesem Berufsverbot aufzuwachen und wieder zu beginnen. Oder was ich mir da so vorgestellt habe, weil ich hoffe, dass ich in der Konfrontation mit der Öffentlichkeit über diesen Podcast dahin komme, dass mir Einfälle in den Kopf rasseln, die mir noch nicht reingerasselt sind bisher. Also ich hoffe, dass ich mich selber heute, dass ich mir heute selber helfen werde dadurch.
Sehr gut, das finde ich cool, weil man so ein bisschen unter dem Druck der Öffentlichkeit steht, weil man hier im Radio ist, ne?
Genau,
dass man
genau.
Dann, das stimmt, das kenne ich auch, so diesen Effekt.
Man muss ja auch ein bisschen.
Also, was muss man ein bisschen?
Habe ich ihn doch noch bekommen. Eher ein bisschen intelligenter und reifer wirken, als man ja ist, ne? Also, das ist ja auch was Schönes.
Ja, das stimmt.
Eine schöne Maske.
Ja, ja. Hm. Die reiße ich dir aber gleich vom Gesicht im Gespräch.
Ja,
mein
ja.
Lieber. Also, was habe ich vor? Eigentlich habe ich zwei coole Nachrichten bekommen. Drei coole sogar. Ich bin wie die Jungfrau zum Kind, bin ich zu einem neuen Auto gekommen. Wir hatten ein Auto, das hältst du im Kopf nicht aus. Es ist nicht, wir wohnen hier in einer Gegend zwischen dem Starnberger See und München, wo sehr viele wohlhabende Leute fahren. Und wer was auf sich hält, der fährt auf jeden Fall ein SUV. Wir natürlich nicht, weil wir so eine kleine Schrottkarre haben, wo vorne drauf Loriot und Evelyn Hamann auf der Motorhaube kleben. Und das Auto hat zum Schluss nicht nur, dass der Keilriemen immer gemacht hat, sondern es ist auch immer, wenn man gebremst hat, ausgegangen, sodass du um die Kurve gegangen bist, das Ding geht aus und du musst machen und das Ding wieder anlassen oder wenden in 2, 3 oder unter Umständen 4 Zügen. Da musst du einfach immer Rückwärtsgang, Auto wieder anmachen. Willst vorwärts fahren, Auto geht wieder aus, erster Gang rein, Auto wieder anmachen und los geht's. Und da brauchst du halt gutes Nervenkostüm. Jetzt hat das halt vor ein paar Wochen angefangen, hinten links noch Metall auf Metall zu schleifen. Wir wissen nicht, ob es die Bremse ist. Und vor einer Woche kam mein Mann nach Hause und hat hier so eine fette Scheibe aus Metall. Guck mal, das ist aus unserem Auto gefallen. Und seitdem hat es noch mehr Metall auf Metall geknirscht. Und es ist einfach gemeingefährlich, sich damit hier durchs Dorf zu bewegen. Und ja, ich hätte mir beim Universum ein Auto bestellt und Autokauf ist ja eine anspruchsvolle Angelegenheit, im Internet rumzugucken zwischen, er darf nicht so viel verbrauchen, aber er muss eine grüne Plakette haben, er muss eine Anhängerkupplung haben, damit er unseren Theaterwagen ziehen kann und so. Und ja, schwuppsdiwupps kam meine Schwiegermutter um die Ecke und hat gesagt, ihr könnt doch unser altes Auto kaufen. Was heißt alt? Es ist sehr wenig gelaufen, es ist haben uns einen super Preis gemacht und das ist halt toll. Dann bin ich apropos Preis gefragt worden, ob ich in einer Jury sitzen möchte, was ich noch nie gefragt wurde, was ich eine große Ehre finde und mich total darauf freue. Und morgen synchronisiere ich eine Rolle in einer Serie. Ich hatte schon in der ersten Staffel eine Rolle dort synchronisiert und morgen die zweite. Und ich bin jetzt schon total aufgeregt, weil statt 2 Aufnahmetagen mussten die für mich verlängern und 3 Aufnahmetage draus machen, weil das für mich so anstrengend war von der Konzentration her und auch von der Anforderung her. Ich bin einfach nicht drauf trainiert, diese Kunstform, also es ist wie so ein Kunstleistungsturnen, ne? Mhm. Also Technik und Interpretation zusammen zu kombinieren. Oh, und jetzt ist mir aufgefallen beim Podcast, dass ich einen leichten Essfehler entwickelt habe über die Corona-Zeit. Oder hatte ich den schon vorher? Ich weiß es nicht, aber ich habe plötzlich einen Essfehler. Und weil mein Mann hier immer so glücklich Eis und Kuchen gemacht hat, weil er Zeit hatte, sich mit der Küche auseinanderzusetzen, habe ich halt auch viel gegessen, viel Sport gemacht, viel gegessen. Und jetzt denke ich halt, ich bin ein dicker, hässlicher Mensch mit einem Essfehler, der sich auf den Markt wieder rollen muss.
Mit Muskeln.
Und mit Muskeln, was das bei meiner Statur nicht besser macht. Es ehrt mich, aber es macht einen eher breiter und stabiler. Und wie wir ja wissen, kommt in unserer Branche eher Typ Elfe an als Typ Einbauküche. Und ich will jetzt nicht so hässlich über mich reden, nicht Einbauküche, aber ich sag mal ostwestfälische Eiche. Und deswegen, ja, habe ich auch ein bisschen Bammel, dass ich denke, oh Mann, jetzt geht's wieder los. Jetzt muss man wieder irgendwie sich so zurechtstutzen und marktkonform sein. Und mir hat's doch, also als Mensch, der keine Kinder hat, der auf dem Land wohnt, der kein Homeschooling machen musste, der nicht in 60 Quadratmetern wohnt, habe ich diese Zeit tatsächlich auch genießen können, muss ich sagen. Und ich bin noch gar nicht fertig mit meinen To-Dos, die ich eigentlich machen wollte. Mm. Und ich muss echt sagen, dass mein Respekt an alle Eltern rausgeht, die ihre Kinder homeschoolt haben und die ihre Kindergartenkinder betreut haben und die keine Zeit für sich hatten. Und ich habe also einen Haufen von Privilegien gespürt während dieser Phase.
Du hättest einfach, sagen wir, du hättest 4 Kinder haben müssen in der ganzen Zeit jetzt. Noch mit dem Land und mit deiner großen Wohnung.
Ah, weißt du genau. Um das Glück auszugleichen.
Um das wieder auszugleichen.
Genau. Und dabei 2 mit einer Leserechtschreibschwäche.
Genau. Stimmt.
Ja, ja.
Ja, das ist, ja. Das stimmt. Und auch nochmal Respekt an alle, auch gerade Homeschooling-Eltern und auch gerade aus der Branche und dann noch eine kleine Scheißwohnung haben, weil irgendwie mehr nicht geht und dann auch ohne Balkon und ohne Garten und Spielplatz war auf jeden Fall die meiste Zeit gesperrt. Das war für viele, glaube ich,
voll der Horror.
Einige Grenzen überschritten, von dem man gar nicht wusste, dass danach noch eine Grenze geht oder kommt.
Ja,
ja, ja.
Also mein Respekt geht raus an alle diese Menschen, die mit Kindern, muss doch nicht mal Homeschooling sein, Johannes, auch einfach mit Kindern zu Hause waren. Da, das hatte ich nicht. Aber ich habe trotzdem nicht alles geschafft, was ich schaffen wollte.
Ich habe auch ganz wenig geschafft, tatsächlich. Ich habe zum Beispiel meine Steuererklärung. Also es ist ja noch nicht ganz vorbei. Es ist ja gerade so eine frühlingshafte Aufbruchstimmung, der sich ja keiner verwehren kann. Und deswegen denken alle, es ist gleich vorbei und Bayern macht wieder die Türen auf und so, was passend ist, weil wir ja uns bald sehen werden in Bayern und dann machen die Biergärten zufällig wieder auf. Mensch, wie bestellt. Aber diese Aufbruchstimmung, die ist ja auch so ein bisschen trügerisch. Ne? Das wird ja noch ein bisschen so weitergehen. Und bis die Branche vollends wieder sich ausgewurzelt hat und die Glücklichen, die ausgewählt werden, in ihre Fänge nehmen darf und kann, das dauert, glaube ich, alles noch ein bisschen.
Ja, das denke ich auch. Und ich will auch eigentlich noch viel mehr zum Beispiel online mir ein paar Inszenierungen angucken. Es gab eine Nacht, da konnte ich nicht schlafen. Da habe ich mir vom Theater Dortmund eine Inszenierung von Jonathan Meser angeguckt.
Und
das war so geil.
Also ein fließender Übergang dann in Traumwelten wahrscheinlich. Ne?
Oh, das war mega. Und eine Choreografie von der Choreografin The Casemaker, heißt die, glaube ich.
Anna Theresa.
Ultra geil. Also das sind schon, da muss ich sagen, dass ich für dieses Streaming, auch wenn das total fragwürdig ist, wie das honoriert wird und bezahlt wird, das ist ja doch ein Riesenbatzen, der da auf uns zukommen wird, aber habe ich das schon zweimal kurz genießen können, weil ich dachte, geil, ich kann jetzt Arbeiten sehen, die ich sonst nicht gesehen hätte, weil das hätte man ja sonst, hätte einem Dramaturgen anbetteln müssen, schick mir mal bitte eure Aufnahme und dann sagt der, ja, ja, mache ich, und das ist natürlich das Unwichtigste auf seiner To-Do-Liste, irgendjemandem einen Link zu schicken.
Ich habe am Anfang versucht, so ein bisschen die Schaubühne zu beobachten, was die halt so anbietet. Und ich habe versucht, die vermeintliche Jahrhundertinszenierung aus den 70er Jahren Peer Gynt von Peter Stein zu sehen.
Boah, da habe ich auch mal reingeguckt. Alter Schwede.
Ich saß davor, nee, warte mal. Es liegt an mir. Es stimmt was mit mir nicht. Ich habe noch auch dann so ein bisschen die Zeitartikel und Spiegel-Interviews mit Peter Stein aus den, gerade halt kurz nach der Premiere in den 70er Jahre halt, ne, auch noch durchgelesen und wie das gefeiert wurde, das weltbeste Ensemble, die Schaubühne, Europas wichtigste Spielstätte, und gerade mit Peer Gynt wird es ein weiteres Mal bewiesen und eingepflockt, und dann war ich schon so richtig aufgeregt. Oh geil, ich werde was Großem beiwohnen. Ich war auch richtig bereit. Ich wollte es auch gut finden. Aber ich war ein bisschen schockiert danach, muss ich sagen.
Weil es so hammer lame ist, ne?
Weil es so lame war und ich auch die, Johannes, den Spielstil, den fand ich auch echt hart und kaum schwer auszuhalten. Dann dachte ich so, wann kommt denn endlich Bruno Ganz? Jetzt zeig dich doch mal und so. Dann fand ich den gar nicht so gut. Und dann, ja, war das so, diese Lieder und alles, also ich wusste das gar nicht richtig einzuordnen.
Ich finde es fast blasphemisch von uns darüber so schlecht zu sprechen, weil ich uns für total inkompetent auch halte, sich nach 10 Minuten sowas anzugucken, dann da so ein Urteil drüber
zu fällen. Ich habe den ersten Teil fast durchgeschaut, tatsächlich.
Ach, Respekt, du bist aber auch ein geiler Soldat.
Ich habe es aber auch nicht ganz geschafft. Was untypisch für mich war, ich habe das tatsächlich als Indiz, oder ich habe das als Indiz deuten müssen, weil ich eigentlich sonst ich bringe das eigentlich zu Ende und habe es nicht geschafft. Und ja, und ich bin ja auch ein bisschen altertümlicher, oder ich mag es, ich habe ein Faible für, das ist doch schön, das ist doch alt, das ist doch tradiert und das ist doch irgendwie auch, hat doch auch seinen Stellenwert, seine Berechtigung. Und ich fand es nicht total scheiße, weil es war ganz offensichtlich, war es ja super gemacht, aber ich habe das einfach nicht gecheckt. Auch gerade der Spielstil, der war so, wie die auch gesprochen haben oder auch miteinander gespielt haben. Also ganz oft, das fand ich ganz unbekannt auf eine Art und Weise.
Wir haben ja eine Dramaturgin im Freundeskreis. Vielleicht sollten wir uns da nochmal auf Spur bringen lassen, damit man das auch aus seiner Zeit heraus genießen kann, diese alte muffige Praline.
Sehr gut. Die Bühne war toll, weil die Bühne war wie so ein ganz großes Spielfeld und irgendwie, das sah schon wirklich sehr ungewöhnlich aus. Das konnte ich genießen und ich habe es schon, wie gesagt, die erste Stunde fand ich super und dachte, aha, und dann, wann geht's denn mal los? Wann packt es mich denn? Jetzt bin ich bereit und dann hat es mich nie richtig gepackt. Und dann kommt diese Vermutung, die es im Theater manchmal gibt, alle Mittel sind verwendet. Jetzt bleibt das so und jetzt wird das einfach bis zum Ende auf diese Art und Weise weitererzählt. Ne? Ich mag es ja immer ganz gerne, wenn man nicht weiß, was kommt jetzt noch, was kann sich noch bewegen, drehen oder welche oder was kann noch so, was Geheimnisvolles steckt noch da im Zauberkasten drin, und dann merkt man halt, nee, das war's jetzt. Die haben schon alles gezeigt und jetzt wird das Ding einfach durchexerziert. Ja. Und dann werde ich immer so ein bisschen unruhig, muss ich sagen, weil da bin ich billiger Unterhaltung doch schon recht unterwürfig geworden.
Mhm.
Was jetzt nicht für mich spricht und auch nicht unbedingt gegen die Inszenierung. Das sehe ich ein.
Ja, also da hätte ich schon mal Lust, noch ein bisschen Theaternachhilfeunterricht zu nehmen, was ich auch früher sehr genossen habe, muss ich sagen.
Theaternachhilfeunterricht hast du genossen?
Theatergeschichteunterricht mochte ich gerne.
Musste viel zur Theaternachhilfe während des Studiums.
Es erzählt sich nicht aus sich heraus, weißt du? Es ist nicht ein Kunstgenuss, der sich aus sich heraus ohne Framing genießen lässt.
Ja.
Weißt du?
Zumal
Aufnahmen von den ersten Autos, die lassen sich aus sich heraus genießen, weil man denkt so nicht, oh, sind das noch langsame Autos, sondern man denkt, boah, sind die geil, sind die schön, sind die alt, Mann, das war damals neu, guck mal, wie das früher aussah.
Mhm.
Und das denkst du eben nicht bei einer Peter Stein-Inszenierung.
Ja, einige vielleicht schon, aber vielleicht ist das genau die Metapher, die eigentlich für die Inszenierung sprechen könnte. Ich weiß es nicht. Das ist schon, da könnten wir, da gehen wir nochmal auf, da fragen wir nochmal
nach. Da
gehen
wir nochmal auf Tiefgang.
Weil
da gehen wir mal runter jetzt vom dünnen Eis, Johannes.
Ja, nee, was ich aber interessant fand, ich habe mir dann das Spiegel-Interview durchgelesen, das mit ihm geführt wurde. Und da hat er so erzählt, wie das ist, weil die Schaubühne ja damals ein Mitbestimmungstheater war. Und dass das Ensemble eigentlich sauer war, dass die mit Peer Gynt rauskommen mussten, um halt den Spielplan zu aufrechtzuerhalten, weil die hätten noch wochenlang weiterproben, probieren, sich über Politik unterhalten können. Die wollten noch mehr Themen der Gesellschaft verarbeiten. Und dann dachte ich, ach du heiliger Strohsack, ich habe doch gar nichts gesehen. Was ist denn das? Was ist denn mein?
In der Inszenierung hast du nichts davon
genau,
gesehen.
Genau, in der Inszenierung. Was habe ich denn für ein intellektuell? Ja, ich habe mich dann richtig blöd gefühlt, weil das, die haben auch gerade der Interviewer auch mit Peter Stein, ja, und ganz super, und man sieht da so viel gerade nach den 68ern und ihr kollektiv geführtes Theater und ja, und dann haben die da so schon so fast mysteriös, beidseitig wissend, um wie viele Themen es in dem Stück geht, halt sich so ausgetauscht in nicht auch zwischen den Zeilen für mich lesbaren Codes. Und ich bin dann ganz schön blöd, habe dann die Seite geschlossen, ganz schön belämmert, ein wenig.
Ah, interessant. Das heißt, die Codes konntest du, also die Chiffrierung, ne, die künstlerische Chiffrierung und Überhebung und Überzeichnung, die konntest du nicht lesen.
Ja, so, genau, so könnte man das jetzt so, ja, würde ich jetzt...
Ah, ich weiß schon. Ich freue mich schon auf Nachhilfeunterricht. Vielleicht machen wir auch einfach mal eine Folge zu alten Recken.
Ja, alte Recken.
Oder alte Recken.
Es wäre ja nicht so, dass mich nicht die alten Recken ans Theater gezogen hätten. Ich bin ja alter Recken jünger. Ich finde das ja das gute ostdeutsche autoritäre alte Reckentheater. Das war ja das, was ich früher wohl wollte. Der größtmöglichste Ersatz für meine frühkindlichen Soldatenträume war es wahrscheinlich, ja.
Ich bin auch ein bisschen traurig gewesen nach der Dreier, nach dem Triple über die Schauspielschulen, muss ich sagen.
Ja.
Ich habe schon auch gedacht, wo stehe ich eigentlich gerade? Wer bin ich eigentlich gerade? Weil wir sind ja voll in die Zeit gereist, wo man so voller Glut in den Wangen war. Und ich habe mich total verändert und ich vermisse einen Teil von dem, wie ich früher war.
Ja, ich auch.
Also ich komme drauf, weil du sagst, wie du früher, warum du ans Theater wolltest oder so, weißt du? So, das ist jetzt nochmal vielleicht die Schleife zu unserem.
Ja, es ist eine schöne Schleife.
Trippel.
Dass man eigentlich jeden Weg gegangen wäre, auch damals, was auch zu kritisieren ist. Aber es war so klar, ne? Es war so schön klar. Man wäre ja überall hingegangen mit allen Trompeten und Fanfarenstößen und um halt einfach spielen zu können. Ja, das stimmt. Das vermisse ich auch. Mein Spieltrieb durch das wenig Spielen, durch das sich viele Sorgen machen ein bisschen und warten, dass was kommt und sich, ich fühle mich noch abhängiger eigentlich als Freischaffender, als ich mich am Theater gefühlt habe, eigenartigerweise. Aber das kann auch an meinem mittelmäßigen Erfolg liegen, weil...
Du hast jetzt auch viele... Also du hast ja auch viele Absagen bekommen, ne? Wie viele andere auch. Also Theaterbewerbungen, die unbeantwortet bleiben und so. Da bist du ja nicht der Einzige.
Genau.
Und die Absage von deinem Casting für deinen Polizisten. Haben wir das eigentlich schon im Podcast gesagt?
Das haben wir schon gesagt.
Und
ich weiß auch jetzt, wer es hat. Und ich gönne ihm das auch. Aber das war ein kleiner Stich. War ein kleiner Stich, das nochmal zu hören.
Ja.
Ich hätte das auch gut gemacht.
Ja. Ja, wenn man auch nicht trainiert, wenn man ein Talent hat und man kriegt nicht die Chance, es zu trainieren, dann, also ich denke gerade, oh Gott, ich bin auch schlechter geworden. Weißt
ja,
du?
Ja, das habe so ich auch das Gefühl, dass du schlechter geworden bist. Nein.
ich bin schlechter geworden und gucke dann in diesen Zoom-Konferenzen immer mein Bild an, obwohl man das auch ausschalten kann. Das habe ich aber zu spät gecheckt und denke so, wow, krass, Lisa, du bist ein bisschen älter geworden. Also gar nicht schlimm im Sinne von, du bist hässlich geworden, sondern ich bemerke die Veränderung. Mhm. Und ich hätte gar nicht eingeschätzt, dass das ein Thema von mir sein könnte, weil in meiner Familie, auch also bei den Frauen, es kein Vorbild für schlechtes Altern gibt. Im Gegenteil. Ich glaube, es altert keiner cooler und besser als meine Mutter. Das Wort Falten habe ich, glaube ich, von der noch nie gehört. Das interessiert die überhaupt nicht. Und auch meine Freundinnen altern gerne und verbinden das mit Weisheit und cooler werden und selbstbewusster werden und nicht mit vom Markt weg sein oder sowas, ja. Mhm. Und es ist, glaube ich, schon auch, habe ich gemerkt, ein Thema, das ich als Schauspielerin festgestellt habe, dass ich will nicht sagen, den Zenit überschritten, aber mir ist klar geworden, ich kann nicht mehr auf Sexiness setzen und hoffen, damit Rollen zu kriegen. Oder auf nein, das habe ich falsch ausgedrückt, das stimmt auch gar nicht. Ich bin nicht mehr so die Herrin ich wirke anders. Ich wirke anders als noch vor 2-3 Jahren. Und ich habe gedacht, ich habe die Zeit verpasst, habe das Fenster verpasst, in meinen besten Jahren einzusteppen in die Medien, sage ich mal, um dann auch noch mit dem super Türöffner namens Schönheit und Jugendlichkeit meine große Nase oder meine dunklen Augenbrauen wettzumachen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Es ist total silly und krank. Ich weiß, man kann. Ja, du lachst darüber, aber als Frau hast du einfach auf diesen Markt eine andere Perspektive. Weißt du? Wenn ich mir angucke, wer von unseren Schauspielschulen die fettesten Karrieren gemacht hat, das waren auf jeden Fall nicht die Typen wie ich. Diese Reise zu diesen Schauspielschulfolgen, dann diese Isolation der Corona-Zeit und dann bald geht's weiter. Und das hat mir irgendwie die Möglichkeit gegeben, zu gucken, wo ich jetzt stehe und was von mir abgefallen ist oder was ich mit mir rumschleppe. Und ja, das ist irgendwie, also ich komme in eine neue Phase, muss ich sagen. Und jetzt gilt es, also ich bin überhaupt nicht schlimm, Johannes. Ich will gar nicht, ich bin hässlich und alt. Das ist nicht das Thema, verstehe mich richtig.
Also das höre ich gar nicht da drin. Nein, keine
ja,
Sorge.
Ja, gut, okay, ja. Sondern diese Veränderung, dass ich als Frau reifer werde, bringt mich jetzt schon zum Denken, dass es ja immer heißt, Frauen über 40 kriegen keine Rollen. Und für Frauen über 40 gibt es weniger Rollen. Und ich bin 37 und ich hatte auch schon vorher wenig Rollen. Also wird es jetzt noch schwieriger.
Ja.
Weißt du?
Ja. Aber du hast mehr Rollen, aber zwar jetzt nicht so super viele, aber mehr als ein paar Jahre, als 5 Jahre davor. Die letzten 1,5 Jahre. Oder?
Ja, auf jeden Fall.
Vielleicht ist es, ich meinte ja auch mal, vielleicht morphst du dich auch endlich aus diesem Bezugsrahmen raus, dass man halt nur als Antilope besteht, auf der Savanne. Halt dieses Engelhafte, das Kindfrauenmäßige, das Überdünne, das schöne Instagram-mäßige und so, was ja einfach, was ja auch fürchterlich ist, diese Entwicklung ist ja auch ganz unangenehm, ne? Dass halt dann auch Leute aufgrund ihrer Followeranzahl bessere Chancen haben und so und dass das immer mehr Gehalt bekommt in Redaktions- und Produzentenbereichen und so oder Besetzungsfragen.
Also ja, ob das wirklich so ist, das weiß ich nicht.
Haben wir nicht.
Also mit dem Instagram, da haben wir doch schon mal drüber geredet. Ich bin mir da unsicher.
Das muss mir erstmal einer bestätigen. Seriös wird's bestimmt nicht bestätigt, aber ich meine, ja, also wenn jemand mit 200.000 Followern ein Film, in dem sie oder er mitspielt, bewerben kann, dann ist das, hat das ja schon was, ne? Dann weiß man, ey, von denen kommen bestimmt ein paar tausend gucken. Das ist dann schon,
das, ja gut, das die, kann sein.
Die Überlegung ist schon relativ, ist schon echt gut. Also es,
aber es zählt ja eher fürs Kino, oder? Statt fürs Fernsehen, wie es bei uns heißt, nicht Fernsehen.
Fernsehen. Ja, das weiß ich nicht, weil, aber ich will auch darüber gar nicht sprechen, weil das, dieses Thema.
Ja, ich will auch nicht darüber sprechen.
Über Instagram, weil ich habe es ja hochgebracht, ich wollte dir auch was Nettes sagen, weil da bekomme ich immer so krass schlechte Laune, wenn ich daran denke, an so junge, gute SchauspielerInnen mit so einem virilen Instagram-Account und irgendwie, das macht mir, das versalzt mir immer die Suppe. Ich weiß auch nicht warum.
Oh. Ja, aber warte, dann lass mich doch, bevor du deinen Gedanken zu Ende gesprochen hast, lass mich dich doch unterbrechen.
Ja, gerne.
Weil ich möchte, das Ding ist, dass ich möchte auch nicht, ich möchte nicht Jugend und Schönheit als Ausrede nutzen,
ja,
warum ich keinen Spielspaß habe. Weißt du? Also ich möchte auch nicht auf falsche, faule Ausreden heranziehen, um davon abzulenken, dass ich auch irgendwie wie so ein alter Gaul nicht bereit war, über jede Hürde zu springen, die, über die ich hätte springen müssen als gute Schauspielerin.
Ja.
Zum Beispiel. Also ich sag mal Fleiß, Disziplin. Ich bin auch eine faule Sau. Also ich kann nicht gut Text lernen. Ich brauche da Hilfe. Ich interessiere mich für das Aus. Ich interessiere mich für das Ausdeuten einer Figur nur, wenn man mir hilft. Also von mir, aus mir heraus alleine fällt mir das, langweilt mich das, mich dahin zu führen. Ich brauche dafür immer einen Buddy, der das mit mir macht oder die das mit mir macht. Ich habe ja eine Coacherin und es steht auch noch aus, dass sie und ich meinen letzten TV-Auftritt analysieren. Und da habe ich ja so richtig viel Lust drauf, Johannes, weil ich mich mit dieser Frau nicht identifizieren kann, die da über einen Film, über einen Fernseher läuft. Also das wollte ich noch abschließend sagen. Ich will nicht auf das Alter etwas schieben, was ein Problem in mir vielleicht auch sein könnte. Oder, weißt du, oder ich bin halt nicht der Typ oder so. Ja, es stimmt, ich habe nicht so viele Chancen bekommen. Aber die ich bekommen habe, habe ich die optimal genutzt?
Ach so.
Das meine ich.
Ja, ja, genau. Das finde ich eine sehr gute Einschätzung noch deiner selbst. Klar. Muss man für seine Mittelmäßigkeit keine Ausreden suchen. Das, da würde man
nee, sich, da muss man für gerade stehen.
Muss man für ganz, ganz gerade stehen, genau.
Ja. Und jetzt noch was. Wenn ich für meine Mittelmäßigkeit gerade stehe,
ja.
Bei den Schuh ziehe ich mir an, dann wäre es halt geil, denke ich, wenigstens irgendwie bombenmäßig auszusehen, um dann in den mittelmäßigen Formaten, wo man Leute wie mich gut gebrauchen könnte, mir wenigstens die Drehtage abzuholen, um die schönen 1300er im Körbchen zu sammeln.
Stimmt, ja genau. Das stimmt. Das sollte man bei seiner eigenen Mittelmäßigkeit sollte man schon die bestmöglichsten Chancen haben, diese Mittelmäßigkeit gewinnbringend unter die Leute zu bringen. Denn Deutschland liebt Mittelmäßigkeit im Punkto Tatort. Tatort ist ein Format, das in jeder Faser eigentlich fast immer zu 80% mittelmäßig ist. In allem. Das ist schon wirklich sehr interessant. Aber darauf können sich alle einigen. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Ganz selten ist ein Tatort ja mal so, dass man sagt, krass, das ist jetzt richtig, das ist jetzt ein genialischer Austausch gewesen, der sich zwischen Drehbuch, Schauspielerei und allem irgendwie und Regie und Licht und so zusammengezogen hat. Und Spargel, ein unfassbar mittelmäßiges Gericht. Unfassbar mittelmäßig, fast nur Wasser und so eine komische Stange, die halt dann auch noch so sehr eigenartig hergestellt werden muss. Also wirklich gar nicht mehr vertretbar, wie man Spargel herstellt, um dieses mittelmäßige Gericht halt immer wieder neu zu produzieren. Mit so einer dicken, fettrigen, buttrigen Soße und so. Das ist schon wirklich eigenartig. Also ich finde, es ist viel Platz in Deutschland für Mittelmäßigkeit. Und da sollten auch wir beide eine Chance haben, die irgendwie unterzubringen und eine bessere Chance. Und deswegen müssen auch Leute mit großer Nase und dunklen Augenbrauen, sollten ihre Mittelmäßigkeit in der Öffentlichkeit präsentieren dürfen. Also ich wünsche dir wirklich schöne, in mittelmäßigen Formaten, richtig, das mittelmäßigste Glänzen, das wir zur Verfügung haben, ja. Das machen wir uns so lustig halt, klein. Das war jetzt ja natürlich ein Scherz, ne?
Ja,
wir
sind natürlich, ja, genau.
Ich muss dazu
aber
sagen,
ich glaube, dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die werden auch, ich glaube, das wird verstanden, weil das sind so das Feedback, was ich so bekommen habe, ist, dass das verstanden wird.
Ja, ich hoffe das auch.
Ich hoffe darauf. Ich hoffe drauf.
Natürlich werde ich auch nie müde, den Nachklapp zu machen, dass als ich frisch ans Theater kam, Lisa Jobt eine der beeindruckendsten Schauspielerinnen war, die ich bis zu dem Zeitpunkt da gesehen habe. Und das.
Ach, Hansi.
Aber dann kamen andere. Jetzt bist du auf dem Relegationsplatz. Also die Top Ten ist voll. Aber
das ist vorbei. Ja. Du kannst ja nur nach so einem High kannst du ja nur wieder runter, ne?
Ja.
Ist ja schwierig, die Leistung zu halten. Das denke ich auch, wenn Leute neidisch sind, dass andere Preise gewinnen, dann denke ich, ja, das ist heute eine geile Feier, dass einer einen Preis kriegt. Aber morgen denkt der, oh, hoffentlich wird das nächste Projekt auch gut, sonst sind die enttäuscht von mir. Also das ist Fluch und Segen zugleich.
Ja, so ist es immer, ja.
Jetzt wollte ich noch irgendwas sagen. Ach so, genau, zu dieser Mittelmäßigkeit, ne? Also ob das jetzt ich selber bin oder ob das diese Formate sind, in denen ich aufzutreten wünsche, ist es ja so, dass man ja aus allem auch immer noch was machen und formen kann.
Mhm.
Und ich habe zum Beispiel, als ich im Tatort eine Rolle bekommen habe, da habe ich die tief, aber klar angelegt. Und die ist total crazy geworden. Also die ist hinterher im Spiel crazy geworden, was interessant ist. Und wo ich sagen muss, das habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich mich das trauen darf zu sagen. Ich hoffe, dass keine BesetzerInnen zuhören und einen schlechten Eindruck haben. Aber ich hatte das nicht unter Kontrolle, Johannes.
Okay.
Also ich habe das nicht, ich habe diese Figur so nicht gezeichnet, dass die hinterher so einen leichten Hau mich hat.
Ich denke,
aber tatsächlich war diese Art zu spielen, fühlte sich für mich ganz ernsthaft und leicht und richtig an.
Mhm.
Und da war ich ganz viel bei mir. Und da kam dann rüber, als hätte ich so einen leichten Haumich.
Das stimmt.
Und deswegen,
das kann ich auch bestätigen, dass das so wirkte.
Ja.
Aber als dein Hobbycoach, der ich ja nun wirklich nicht bin, aber würde ich sagen, dass das genau richtig ist, dass das genau richtig war, denn die Rahmung, die hast du als Schauspieler, Schauspielerin ja auch nie in der Hand. Zum Beispiel die ganze Vorgeschichte, das Setting, wie die anderen Leute auf dich reagieren, in welchem Verhältnis dein Text zu dem Text der anderen steht und. Und sofern du wahrhaftig bei dir gewesen bist, ist das eigentlich das, was dann aus dir rauskommt und wie das dann gesehen wird und halt eingeordnet wird in diese fiktionale Szenerie, die ja jeder Film ist, das hast du eigentlich nie in der Hand. Und ich glaube auch, ja, das war das irgendwie auch. Ich meine, du hast mit dem Tier gesprochen, deine ersten Zeilen. Und natürlich, das stellt auch erstmal eine Figur in so eine Ecke, ne? Also so eine
Er fühlte sich ganz leicht und natürlich an.
Ja, mit der Taube zu sprechen. Klar, da steckt man deine Figur erst einmal in eine Schublade. Ja, und so viele Szenen hattest du dann nicht, um aus dieser Schublade wieder rauszukommen. Das stimmt.
Na, ich fand das auch angenehm. Ich mochte das viel lieber so zu sein, als mich zurechtzuschnippeln und so zu tun, als wäre ich eine normale, harmlose Person. Und da will ich irgendwie dran arbeiten oder da fürchte ich mich auch vor, ich fürchte mich auch vor diesen mittelmäßigen Formaten, weil wenn sich das kombiniert mit meiner Mittelmäßigkeit, dann wird da irgendwie so ein ZDF-Soldat draus und nicht so ein und nicht eine coole Schauspielerin. Und ich will wieder eine coole Schauspielerin sein.
Mm.
Ich will wieder zu meiner eigenen Saftigkeit kommen, weißt du, zu meiner eigenen, ja, wie nennt man das? Weiß nicht, ist mir peinlich, Edginess oder sowas. Also mit den Eigenheiten, die man hat, dass man die eher auch zeigt, als dass man sie versteckt. Und da will ich irgendwie wieder hin. Deswegen wäre es ja auch so geil, wenn wir irgendwann mal vielleicht mit dem Podcast Geld verdienen könnten, weil dann könnten wir uns ein Seminar buchen, Johannes.
Ja, und wir würden ja dann auch davon total lustig und pointiert sprechen von diesem Seminar.
Weißt du, was mir gerade einfällt?
Wir können jetzt nicht.
Wir hatten ja auch noch auf der Liste, dass wir die Abkürzung von der Mittelmäßigkeit, dass wir doch mal Ayahuasca nehmen wollten.
Ach,
Ayahuasca.
Ah ja, stimmt. Das war mal eine Idee, psychoaktive Drogen zu konsumieren, um so an sein tieferes Ich zu kommen. Warum halt immer Relaxation-Übung machen und Method Acting und sich seine Großmutter im Sterbebett vorstellen, damit die Tränen fließen? Vielleicht gibt's ja auch die Abkürzung über psychoaktive, starke Drogen. Das war die Hoffnung, dass man einfach zu sich und seinen inneren Monstern wieder einen schamanhaftigen, geilen, aufgeklärten Zugang bekommt.
Total.
Und dass man dann wieder weil ich glaube, du sprichst von dem Moment, weil ich suche ja immer nach Besessenheit. Man will ja so besessen werden, weißt du? Das war ja auch mit einer deiner stärksten Szenen, als du wiederbelebt wurdest in Dracula, als du als Draculina im Prinzip aufgewacht bist und dann so geil auch in Brücke gelaufen bist und durch die da hast du die Besessenheit, das war richtig super auch, da warst du schön stark, auch in diesem irgendwas nimmt von einem Besitz und wir wissen zwar nicht, was es ist und wie man spielt, aber man spielt's halt einfach mit Überzeugung und Wumms und Durchgeknalltheit. Darauf hat man ja auch wieder Bock, ne? Dass man eigentlich
total
so beschworen wird durch die Umstände eines geilen Stücks oder einer geilen Szene.
Also, naja, besessen wird. Man wird besessen und geht dadurch einen Weg, der zwanghaft ist.
Ja.
Ja.
Beschwört, dass
der,
man beschwört wird.
Der so gegangen werden muss. Oder der nicht bewertet wird. Ein Weg, der nicht bewertet wird von einem selber. Oder?
Ja, genau. Das ist ja auch das, was man ja immer hat. Dass man nicht, dass man dazu sehr im Kopf steckt. Gerade wenn man nicht mehr so viel spielt, um halt auch jeden möglichen Seinszustand auf die Bühne zu stellen und dadurch lernt oder halt in der Übung bleibt, egal wie es mir geht, eigentlich egal wie ich ins Theater komme, irgendwie komme ich schon wieder in die Zone. So. Und das fehlt mir auch so ein bisschen, dass ich schneller...
Was ist denn deine Exit-Strategie jetzt aus dem Corona-Hole?
Ayahuasca? Viele psychoaktive Drogen.
Ayahuasca über Zoom nehmen?
Ja, bis das halt einfach, bis irgendwas passiert. meine Exit-Strategie, da muss ich ein bisschen, also nicht weiter ausholen, keine Sorge. Ich habe gerade so andere existenzielle Probleme wurden mir ins Körbchen gelegt. Ich bin dieses Jahr, aber war es auch letztes Jahr ein bisschen ein kleiner Pechvogel. Und nun wird mir halt verlieren wir unsere Wohnung im Sommer. Und das in Berlin zu Corona-Zeiten, jetzt wo der Wohnungsmarkt so schön geil sich süchtig darstellt, ganz viele Leute umziehen wollen und halt auch die coolen Anzeigen eigentlich nach 5 Minuten des Erscheins sofort wieder deaktiviert werden, weil ich will gar nicht wissen, wie viele Leute sich darauf stürzen, auf eBay Kleinanzeigen ausschließlich Leute nur noch zum Tausch anbieten. Diese Tauschwut, was ich ja verstehen kann. Ist ja cool, du hast eine schöne Wohnung und die willst du halt nur tauschen gegen noch eine geilere Wohnung. Aber das ist jetzt wie so eine neue Klasse. Die schon einen coolen, billigen Mietvertrag haben und eine geile Bude mit schönen Dealen, die tauschen nur noch mit anderen, die schon das Glück davor hatten, so eine geile Bude zu haben. Du selber kommst da gar nicht mehr ran, es sei denn, du hast halt selber irgendwie so eine zum Tauschen. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass Tauschen so ohne weiteres geht. Wie gesagt, bin ich ja auch noch lange nicht beim Tauschen. Also muss ich mir gerade eine Wohnung suchen mit meiner Freundin und das ist ein bisschen nervenaufreibend tatsächlich und das überschattet...
Ich will echt nicht mit dir tauschen, das tut mir so leid, Johanni Maus, echt wahr.
Ja.
Wirklich wahr.
Deine Wohnung würde ich auch nicht mit deiner Wohnung solltest du nicht mit meiner Wohnung tauschen. Nee, ja, das ist, ist echt schlimm. Zumal der Grund, der ist halt absurd, ne? Weil unsere Hauptmieterin uns gekündigt hat, verlieren wir das Anrecht auf den Mietvertrag. Wir Untermieter sind nichts wert. Und die Gewobag, so eine Aktienbaugesellschaft, die aber städtisch arbeitet oder für die Stadt auch viel anbietet, macht aus unserer Wohnung, in der wir jetzt wohnen, eine Sozialwohnung. Und auf die haben wir kein Anrecht, weil wir zu viel verdienen und fliegen jetzt fliegen raus.
Das ist wirklich nicht zu glauben,
es ist so,
weil jemand, der temporär beschäftigt ist,
ja.
Wir hatten es doch in den letzten Folgen, wer ein sozialversicherungspflichtiges, temporär beschäftigtes Kerlchen ist, der kann jederzeit, das sagt das Wort temporär, wieder auf der Straße sitzen, nicht verlängert werden. Also wenn jemand ein Anrecht auf eine soziale Wohnung hat, dann ja wohl du.
Ja.
Und auch deine Freundin, obwohl die eine angeblich feste Stelle hat. Diese Stellen sind ja alle nicht fest. Die sind ja einmal im Jahr oder alle zwei Jahre sind die nicht verlängerbar.
Ja, du bekommst es nur nicht dargestellt, weil du müsstest einfach halt dann in dem Moment der Antragstellung arbeitslos sein. Und das sind wir nicht. Und auch gerade nicht oder auch gerade sie nicht. Und wir können uns nur als Bedarfsgemeinschaft, also zu zweit, für die Wohnung bewerben. Das heißt, wir bräuchten alle diesen Schein, alle beide den Schein, diesen WBS-Schein, ja. weil ich würde ihn gar nicht bekommen, wenn ich mich jetzt zu zweit, also auch wenn ich jetzt das ärmste Schweinchen wäre, würde ich es wegen meiner Freundin gar nicht, den nicht bekommen. Also ich würde wahrscheinlich.
Oh, das ist echt so bescheuert.
Man darf gar nicht drüber nachdenken, weil wir da total glücklich sind.
Das kann
sind.
So krassen Beziehungsstress geben, wenn der eine dann finanziell verantwortlich ist für den anderen und quasi dadurch, dass man kein WBS bekommt, Wohnberechtigungsschein, der andere sozusagen verpflichtet ist, mehr zu bezahlen in die Bedarfsgemeinschaft. Geld ist ein super intimes Thema in einer Beziehung und dass quasi von außen verlangt wird, in diese Beziehung das Geldthema zu regeln, das finde ich unmöglich. Das geht gar nicht.
Es ist wirklich ganz schlimm. Zumal das Lustige ist, wir nehmen uns also im Prinzip gegenseitig die Wohnungschancen. Weil sie normal fest und regelmäßig verdient, können wir die Wohnung nicht behalten. Und weil ich so verdiene und das schwer nachweisen kann, fliegen wir im Bewerbungsverfahren für die anderen Wohnungen raus. Also wir sind...
Oh Johannes, das kann wirklich nicht wahr sein.
Echt ein beschissenes... Also wir haben da einfach nicht viel Glück. Ein paar Sachen haben wir noch im Petto und so. Und wir schießen viele Pfeile raus. Ja, keine Frage, ist jetzt keine Jammerveranstaltung. Ich wollte, das ist jetzt ja auch keine Wohnungsfolge. Aber Geld stand ja vorne auch an. Das ist, beschäftigt mich gerade sehr, denn aus seiner Lethargie und aus dem Winterschlaf zu kommen und überhaupt wieder in die Branche reinzufunken und da sich neu aufzustellen, das täte man gerne aus der stabilen Position eines stabilen Zuhauses heraus.
Natürlich.
Und das fehlt mir jetzt und deswegen sind mir auch gerade... vergesse ich auch so meine inneren To-Dos, was ich so alles machen müsste und würde und sollte. Und das macht mir ein bisschen zu schaffen, tatsächlich. Mm. Und ich glaube, das muss ich erstmal klären. Wenn da die Ruhe ist, dann kann man das andere auch tun, weil es gibt dann nichts Wichtigeres. Setzt man dann irgendwie eine E-Mail auf oder überlegt sich mal, hey, ich mache mal eine Liste von Theatern und so und dann kommt eine Wohnungsanzeige rein und dann heißt es, ah scheiße, schnell bewerben. Die haben noch so einen Bewerbungsbogen. Den muss ich ja irgendwie auch erstmal ausdrucken und wieder einscannen und so und dann ist da halt eine halbe, dreiviertel Stunde vergangen, bis die fertig ist. Und dann hast du schon wieder total vergessen, dass du überhaupt das andere machen wolltest. Und so zerschlägt eigentlich so diese Explosion der schnellen, spontan abgefragten Aktivität für eine Wohnungssuche eigentlich immer so eine Alltagsroutine, dass man halt in Ruhe sich auf irgendwas konzentrieren kann und daran arbeiten kann. Das habe ich jetzt, glaube ich, ganz gut.
Perfekt, total.
Ja, so ist das gut beschrieben, weil ich bin eigentlich auch nicht faul, aber ich komme mir total inaktiv und faul gerade vor, weil man schafft zwar ganz viel, aber man schafft einfach ganz viel unbeantwortete Wohnungsbewerbung.
Ja,
also,
das macht ja genauso viel Spaß, wie sich initiativ zu bewerben.
Ja, ich werde aber zu mehr Wohnungsbesichtigung eingeladen als zu Vorsprechen. Das ist
naja, immerhin.
Ich meine, wer braucht schon den Hassel, des Vorsprechens zu Castings gehen und so, wenn du auch in Berlin eine Wohnung suchen kannst. Das ist im Prinzip, ist ein ähnliches
Karussell,
ist ein ähnlicher Job. Ja.
Ja, ähnlicher Job. Ich habe meinen ehrenamtlichen Job jetzt eine Woche an den Nagel gehängt, weil ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Mhm. Ich muss mich mal um meine Sachen kümmern. Ich kann nicht mehr geile Spendenaktionen aufsetzen und geile Aktionen an die Abgeordneten gerade koordinieren und planen. Das müssen jetzt mal eine Woche andere machen, weil das dieses Ehrenamt wie dein, das war auch so, wie du das beschrieben hast, immer schnell reagieren. 1000 E-Mails, 1000 große Klöpse am Rumwälzen und immer nur in der Verwaltung dessen sich befinden, so wie du bei der Wohnungssuche. Ne? Mhm. Schnell eine Bewerbung schicken, schnell das Papier daran hängen, die E-Mail, keine Ahnung, auf, dann noch parallel ja, das mit seiner aktuellen Wohnung klären und nicht nur auf einer Suche nach einer neuen Wohnung sein und so. Und dann am besten noch auf 6 verschiedenen Portalen unterwegs sein und rumsurfen.
Mhm.
Und ich brauche da jetzt auch mal eine Pause, um mal wieder, ja, um mich um meine Sachen zu kümmern. Und auch der Podcast ist auch so eine Sache.
Podcast.
Voll viel Arbeit reingesteckt und voll geil und mega cool. Aber das bindet so viel Zeit und auch Gedankenkraft, dass ich schon denke, bin ich eigentlich des Teufels, dass ich mir immer Projekte mit großer Freude ausdenke und mit viel Leidenschaft betreibe, die einfach mich ablenken von dem, was eigentlich wichtig ist, nämlich mein Geld verdienen, als Schauspielerin Akquise betreiben, meine Online-Portale pflegen, obwohl die ja bis auf eins sind alle gepflegt, aber weiß nicht, mich mehr beschäftigen, mir das Ivana Čabak-Buch durchlesen auf Englisch. Boah, da habe ich so krass keinen Bock drauf, aber mich da nochmal mit zu befassen oder so, weiß nicht.
Ja, also die Antwort auf die Frage, die ja auch deine Ausführung vorangestellt war, ist, glaube ich, ja. Also du willst dich auch ablenken und du hast, du liebst ja auch dann deine schnellen und vielen Einfälle und weil sie ja auch dann eine grundsätzliche das ist so schwierig, weil deine Einfälle ja auch
ja,
dann
ja, es ist so schwierig.
Es ist, weil die sind ja nicht irgendwie, lass mal heute nur Bier trinken und morgen lass mal mit Go-Kart fahren ganzen Tag PlayStation spielen. Es sind ja, die haben ja auch ein anderes Gehalt, deine Einfälle.
Ja, ich habe manchmal das Gefühl, ich beschäftige mich mehr damit, wie es ist, Schauspielerin zu sein, als dass ich Schauspielerin bin.
Ja, das muss ich sagen, das hat mich auch irgendwann gepackt. Deswegen hatte ich auch so ein bisschen Schiss bezüglich des Podcasts, weil ich auch dann wegen Ensemble-Netzwerk und Co. auch schon dachte, krass, dann liest man am Tag so viele E-Mails und hält man auch da mal einen Vortrag oder hat ja auch dann früher mehr irgendwie die Konferenzen so mitorganisiert und so und jetzt überhaupt die ganzen Vorstands-Skypes und das alles und wenn man so überlegt, man redet so viel darüber, wie es ist, Schauspieler zu sein und ist es so wenig, das hat mich schon auch mal eine kurze Krise, in eine Glaubwürdigkeitskrise geführt. In so eine eigene.
Ach, vielleicht sollten wir die coole Sau heute, was ist das Ensemble-Netzwerk? Vielleicht sollten wir das mal heute lieber erklären, wie das geht, was das ist. Das wissen ja nicht immer alle. Okay, meine Damen und Herren, hier kommt die coole Sau und erklärt, was ist eigentlich das Ensemble-Netzwerk?
Das sagt einem mal wieder keine Sau.
Endlich sagt's mal eine.
Das Ensemble-Netzwerk ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für die Bedeutung und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der KünstlerInnen an den öffentlich geförderten Theatern einsetzt. Es wurde 2015 von Lisa Jobt und Johanna Lücke als Küchentischbewegung initiiert und schon 2016 in einen Verein umgewandelt. Aus den Mitgliedern heraus sind dabei Arbeitsgruppen entstanden, die sich ihren spezifischen Themen widmen, wie beispielsweise die Nachwuchsplattform, das junge Ensemble-Netzwerk, das Regienetzwerk und das Dramaturgienetzwerk. Mit unseren Mitgliedern, wir sind mittlerweile 770 MitgliederInnen und dem achtköpfigen Vorstand und diesen Arbeitsgruppen arbeiten wir gemeinsam an der Theaterreformbewegung. Wir haben 2018 das Zielepapier 3000 entwickelt, das die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in 4 Teilbereichen anstrebt, nämlich Zeit, Geld, Teilhabe und Respekt.
Es gibt zwei Leitmotive, die unsere Arbeit prägen und das sind You are not alone und das Ensemble ist der Kern des Theaters. Und das ist auch Programm. Mein Name ist Annika Happig, ich bin Teil des Vorstandes, habe das Junge Ensemble-Netzwerk gegründet und bin Schauspielerin am Theater Basel.
Das sagt einem mal wieder keine Sau.
Endlich sagt's mal eine.
Wir haben uns ja heute auch einen leicht destrukturierten Podcast, eine Folge erlaubt. Wir bitten das auch, ich denke, man kann das auch gut genießen, aber auch ein bisschen zu... Nö, verzeihen, ich will gar nicht um Verzeihen bitten, aber weil das war, glaube ich, auch wieder wichtig, nach der Schauspielschulenfolge so ein bisschen auf die Spur zu kommen, worüber man eigentlich gerade in der Inaktivität noch sprechen kann, in der man sich ja noch befindet.
Genau. Ja, oder auch die Gedanken zu sortieren, kann man ja auch mal andere dabei zuhören lassen. Also warum nicht?
Genau.
Ja. Ja, aber jetzt hast du mir immer noch nicht gesagt, wie du aus dem den Corona-Exit begehen wirst, wie du es dir vorgestellt hast. Ich habe jetzt nur das Drama mit eurer Wohnung aufgenommen, was mir wirklich sehr, sehr leid tut.
Ja, ich dachte, ich hätte es damit beantwortet, dass ich gerade deswegen nicht darauf komme. Nun gut, ich versuche es nochmal, ohne genau zu wissen, wo ich jetzt enden werde. Wie werde ich also versuchen, aus der Krise herauszukommen? Und wie werde ich wieder anfangen? Tatsächlich ist das, sind das echt einige verschlossene Türen. Ich glaube, wir müssen auch jetzt gucken, auch mit deinem Mann zusammen, wie man diese Caster-Sache wieder angeht. Ich muss dringend Material erzeugen, worauf ich so wenig Lust habe wie nur möglich. Ich will mir...
Da helfe ich dir bei. Das macht mir voll Spaß,
macht dir Spaß, mit dir das aber
zu
man
machen.
Will ja auch...
Ja, da muss ich mich ja nicht um mich kümmern.
Genau, super. Genau. Ich frag viel dich, dass du mich auf die Spur bringst, weil da musst du dich nicht währenddessen auf die Spur bringen. Ja, ist doch klasse.
Genau.
Dann haben wir das doch. Ja.
Win-win.
Und ich freue mich auf, wir haben ja auch unser kleines, schmutziges, freies Theaterprojekt, was wir ja noch am Laufen haben. Das beginnt ja auch in einigen Wochen, dass wir uns da wieder sehen und pünktlich zu Bayerns gelockerten Ausgangssperren wir uns deswegen auch in Bayern sehen können.
Es gab keine Ausgangssperren, es gab es einfach nicht.
Nee, Beschränkungen. Und
ja, das ist wichtig, weil da viele Leute da auch sehr sensibel gerade drauf reagiert haben. Deswegen muss ich da jetzt mal...
Nee, das, du hast auch vollkommen recht.
Wir hatten keine Ausgangssperre.
Ich fände das auch doof, hätte ich mich jetzt das sagen hören. Ach, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich will mich bei ein, zwei Leuten melden und auch wieder diese Synchronsache, das heißt auch wieder
Schatz,
rumfahren.
Schatz, weißt du, was wir machen? Wir können ja zusammen einen Plan machen.
Ja.
Ich mach einen geilen Plan mit dir zusammen, der dich motiviert und du machst einen Plan mit mir.
Ja, das ist doch gut.
Oder?
Ja, aber damit lassen wir uns schön Zeit, bis wir in Bayern sind.
Ja, und dann nehmen wir auch eine Folge auf aus unserem kleinen Theaterwagen wahrscheinlich mal oder in der Zeit, wo wir da rumrenovieren. Ich glaube, das könnte ganz lustig sein, auch ein paar Geschichten von diesem Ding zu erzählen. Nicht um das zu promoten, sondern weil da auch ganz viel Scheitern drin steckt.
Ja, und vielleicht noch Scheitern, von dem wir gar nicht wissen, dass das da auch noch drin steckt. Weil
Richtig.
Die Projekte, die wir damit wieder vorhaben, da die stehen auch auf tönernen Füßen, wie wir es halt lieben.
Richtig. Es handelt sich um das Rumpelpumpeltheater, das Johannes und zwei Freunde und oder drei Freunde eigentlich und ich zusammen gegründet haben, das ein umgebauter Marktwagen von 1968 ist und mit dem wir jetzt hier wieder durch Deutschland bollern wollen, auch wenn uns Festivals, die uns eingeladen haben, leider absagen mussten. Dafür sind wir dann nächstes Jahr da und jetzt sind wir da, werden wir unseren Wagen renovieren. Wir sind alle Laien, müsst ihr euch vorstellen. Und müssen technische Arbeiten durchführen und Leute finden, die uns dabei helfen. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall eine schöne Chronologie des Scheiterns sein kann, die am Ende vielleicht auch mit Erfolg gekrönt ist, dass das Ding cool aussieht oder so. Weißt du, das finde ich interessant. Nicht, hey Leute, wir haben ein cooles Kollektiv, schaut mal rein. Nee. Guckt mal, wie blöd wir sind. Wir haben nämlich immer noch Schulden und haben uns noch keine einzigen Taler bezahlt, den wir auf Hut eingenommen haben. Das ist nämlich the truth.
Echt, also wir verkörpern wirklich so ein mittelalterliches Bild von Schauspielern und Gauklern und Tagelöhnern. Es ist wirklich zum Heulen. Das ist
echt so dumm, ey. Und weißt du was? Ich gebe wahrscheinlich dem nächsten Seminar für Branchenkunde an der Schauspielschule. Wie bewirbt man sich und so, ne? Und ich sag dir was, meine Bewerbungen sehen am geilsten aus. Du weißt es, weil ich deine auch gelayoutet habe. Deine sieht auch mega geil. Nee, deine? Nee, die von meinem Mann habe ich gelayoutet. Ja. Habe ich deine?
Ich stehe noch aus, nee, eigentlich dann.
Du stehst noch aus, genau, mache ich auch. Und wir, oh, das mit dem Portfolio, Johannes, das müssen wir auch mal erzählen, wie geil das aussieht und wie null das ankam.
Ja.
Also ich bin ein bipolarer, echt eine bipolare, nee, eine schizophrene Person.
Ja?
Ja. Ja, das würde ich, also das würde ich mal als.
Ach so, einfach als.
Ich halte mich für mega kompetent bei gleichzeitiger, aber ich kann das gar nicht beweisen.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ich bin auch noch, es könnte auch eine total interessante Arbeit werden. Deine Arbeit, also man muss schon sagen, dass das Ensemble-Netzwerk, von dem du ja jetzt ja in der fetten Sau, in der faulen, in der
coolen Sau.
In der coolen Sau.
In der geilen, faulen Sau.
In der geilen, faulen, fetten Sau gehört haben, was das ist. Für alle, die es nicht wussten. Dein bisher erfolgreichstes und auch sehr erfolgreiches Projekt ist, vielleicht ist das Ensemble-Netzwerk auch tatsächlich, vielleicht saugt es deine ganzen, dein Erfolgsglück auch ab. Tatsächlich. Und will noch mehr und die Gravität wird immer größer und das Universum beschenkt dich einfach nicht mehr, trotz deiner ganzen guten Einfälle. Vielleicht muss das, vielleicht muss für uns und deine Karriere, für unsere und deine Karriere, vielleicht müssen wir das Ensemble-Netzwerk töten.
Johannes, das bringe ich nicht übers Herz. Dann, ich bringe es nicht übers Herz. Letzte Woche haben wir eine große Zoom-Konferenz gemacht mit über 100 Mitgliedern und es waren fast alle verkleidet, saßen in diesem Bildschirm, hatten sich Kostüme angezogen. Ich liebe diese Mitglieder des Vereins.
Ja, 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 das, aber vielleicht müssen sie gehen.
Ich bringe es nicht über, und ich liebe auch unseren Vorstand. Und,
ich habe nicht gesagt, dass das leicht werden würde. Das habe ich ja nie gesagt. Das wird eine irre Sache. Aber was dahinter stecken könnte, viel Geld, viel Ruhm, viel ZDF.
Du meinst, ich könnte eine Hauptrolle in einer Serie bekommen und ein bisschen geil dünn sein, wenn ich das Ensemble-Netzwerk abwerfe?
Abwirfst und ja, und eine taffe, selbstbewusste Kommissarin, die nicht schlecht gelaunt spielen muss.
Oh, nein, also wirklich, diese Kommissarin, ich wäre das so gerne, aber ich will dafür so sein, wie ich jetzt bin und nicht so dünn und dann nur im Stringtanga rumlaufen.
Ja, gut, gut.
Und geile Laune haben und gute Witze mit den Leuten machen und trotzdem ganz präzise sein, aber wenn keiner guckt, so, keine Ahnung, dann an Füßen rumpulen oder so.
Ja. Wenn keiner guckt, ja, an den Füßen rumpulen. Ja, ja, das ist ja natürlich, ja, vielleicht hören ja auch ein paar Redakteure gerade zu und denken sich, fuck, warum hat es das nicht gestern gegeben?
Nein, hoffentlich hört keiner zu. Nein, das hoffentlich ist, hört, nein, also das hoffe ich wirklich nicht, weil Johannes, das muss ja unser freies, wildes Format bleiben, wo man ohne Absichten in seiner Erzählung rausposaunt an unsere KollegInnen.
Ach, so machen wir das.
Ja, so machen wir das.
Ja, aber ich meine auch, vielleicht könnte das dann für dich dahinter liegen, wenn das Ensemble-Netzwerk, nein, Quatsch, also das Ensemble-Netzwerk soll nicht sterben, es soll, das war jetzt eher nur so eine schamanhafte Wahrnehmung der gravitätischen Kräfte des glückspendenden Universums und man sich schon fragen muss, warum eine Idee so unglaublich großartig und on point und erfolgreich, es sind viele Ideen von dir großartig und on point. Aber warum hat die eine so unglaublich viel Erfolg und die anderen kleineren Bestrebungen, warum werden die nicht auch so honoriert, wie sie es verdient hätten?
Also der Podcast ist, finde ich, dafür, dass es ihn kurz gibt, wird ja schon von sehr vielen Menschen gehört.
Ich sage jetzt nicht Podcast. Ich sage jetzt nicht, ich meinte jetzt nicht Podcast. Podcast ist ja auch schon wieder etwas Größeres geworden als jetzt so eine Bewerbungsinitiative von uns oder so.
Ja, das ist echt die Frage. Also weißt du was, das schreiben wir uns jetzt einfach mal auf den Zettel, das zu der Folge über Frauen, weil das wird echt, da muss ich auch noch einfach alle Fakten, die ich ich habe, zusammentragen, weil da kann man nicht einfach so ins Blaue reden, mhm. über Frauen und Frauenbilder und über meinen Busen, der seit 2 Jahren um 2 Körbchengrößen größer geworden ist, da muss ich drüber sprechen, weil das hat auch was damit zu tun, wie sehr will man sich zeigen und wie ist es, in Kostümen aufzutreten, die nicht mitgewachsen sind. Also das ist ein Thema, das ist ein Riesenthema von mir und da müssen wir drüber sprechen, aber nicht morgen. Und über Geld und auch über, was hatten wir jetzt gesagt?
Damit überraschen wir dann die ZuschauerInnen.
Ich bin doch auch ein Doofmann, ey. Ja, egal.
Nun gut. Nee, du wolltest sagen, worüber man sprechen kann. Ich fand das jetzt eigentlich, hast zwar nicht auf Punkt gesprochen, aber der Gedanke hatte ein logisches Ende angenommen.
Sehr gut, sehr gut. Na gut.
Dann können wir doch hier auch mal einen Haken hintermachen.
Absolut.
Ja.
Total. Also es hat mir jetzt auf jeden Fall sehr gute Laune gemacht, mit dir zu sprechen, Johanni Maus,
ja,
muss ich echt sagen.
Ja, auch. Das war mal wieder, es war auch ganz gut, jetzt da aus der Vergangenheit in die, jetzt in die Wirklichkeit zurückzukommen durch unsere Branchenreflexion. Und
es hat auch gut getan, heute so ein bisschen was zu gestehen. Hoffentlich schäme ich mich hinterher nicht, aber so ein bisschen was gestehen tut auch immer gut, finde ich.
Habe ich auch ein bisschen was gestanden? Ich weiß gar nicht mehr.
Nee, du warst heute, hast nur über dein, als Opfer deiner Umstände gesprochen.
Ah.
Deiner Wohnungssituation.
Stimmt.
Womit du auch absolut recht hast.
Ja, aber ich hätte auch ein bisschen mehr gestehen können, aber das kommt ja noch. Ja. Okay, dann fehlt ja nur noch zu sagen, wir wünschen euch da draußen an den Fernsehgeräten, wenn ihr uns gerade zugeschaut habt, ein herzliches
Toi, toi, toi.
Wofür es sich zu losen lohnt.
Und Lisa, wofür hat es sich für dich heute gelohnt zu losen?
Für mich hat es sich heute gelohnt zu losen, weil ich hoffe, dass ich etwas von meiner... Nee, ich fange nochmal an. Für mich hat es sich gelohnt zu losen, weil ich das einen guten Satz für mich finde. Ich kümmere mich mehr um, wie es ist, Schauspielerin zu sein, als Schauspielerin zu sein. Das fand ich eine gute Essenz für mich. Und da werde ich jetzt mal drüber nachdenken, was das für mich bedeutet. Danke. Und Johannes, wofür hat es sich für dich gelohnt zu losen?
Für mich hat es sich gelohnt zu losen, auch gerade in der letzten Zeit und auch heute in unserem Zwiegespräch, dass man sich seine Ziele stärker vergegenwärtigen muss, weil dann ist es nicht so wichtig, wo man gerade ist, sondern dann werden nämlich die Orte, die man genießen kann, werden Stationen. Und Stationen sind auch was Cooles, weil man muss nicht da bleiben, weil man will weiter und man darf weiter. Und ich habe ganz oft das Gefühl, es fährt kein Zug mehr. Und ich will wieder an einen Bahnhof kommen, wo richtig viel Betrieb ist. Und dafür kann und muss ich was tun.
Oh, das hast du schön gesagt, das verstehe ich total. Ich glaube, das ist auch jetzt in dieser Quarantänezeit ein schöner Gedanke, dass das nur eine Station ist, wo man ist. Und dass wieder ein Bahnhof kommt, wo viele Möglichkeiten für einen offen stehen.
Dann
tschüssi. Tschüss.
Wofür es sich zu losen lohnt. Wofür es sich zu losen lohnt. Da, da, da. Wofür es sich zu losen lohnt. Wofür es sich zu losen lohnt. Wofür es sich zu losen lohnt. Da, da. Da, da, da. Wofür es sich zu losen lohnt. Hey, wofür es sich zu losen lohnt. Wofür es sich zu losen lohnt.
Guten Abend. Mein Name ist Thomas Thieme. Ich bin ein Schauspieler. Geboren 1948 in Weimar. Ich wurde gefragt von diesem Podcast eine Ansage und ich soll sagen, dass hier in jeder, der mal Lust hat, diese Ansage zu sprechen oder einen Tipp hat für junge oder alte Kollegen, was einem mal wieder keine Sau sagt, der soll das aufnehmen und dann loosenlohnt@gmail.com. Loosen mit 3 O, ist doch klar, wie man diesen Podcast eben schreibt. Ich wünsche allen Beteiligten, ob Ost, ob West, Süd oder Nord, ob großes oder kleines Haus, ob Charakterdarsteller oder Werbetexter. Toi, toi, toi.
Wofür es sich zu losen lohnt? Wofür es sich zu losen lohnt? Wie heißt der Podcast? Wofür es sich zu losen lohnt? So heißt der Podcast. Wofür es sich zu losen lohnt? Wofür es sich zu losen lohnt? Da 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 da. Wofür es sich zu losen lohnt? Hey, wofür es sich zu losen lohnt? 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 Wie heißt der Podcast? Wofür es sich zu losen lohnt? So heißt der Podcast. Wofür es sich zu losen lohnt? 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 Da da da. Wofür es sich zu losen lohnt? Wofür es sich zu losen lohnt?